Einen herzlichen Gruß zuvor. Ich freue mich, dass auf dem Trödelmarkt dieser Erde unser Herr nicht nur etwas, sondern alles anzubieten hat. So wie es im Wochenspruch heißt, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht. Wir beten miteinander. Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird unser Mund voll Lachens. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, die mit Tränen sehen. Sie gehen hin und weinen und kommen mit Freuden. Herr, unser Gott, wir bitten dich um deine Gegenwart. Wir bitten dich um nichts sonst, als dass du uns nahe seiest und dass deine Nähe zurechtbringe, was in uns zurechtgebracht werden muss, Wünsche, Gedanken und Zweifel, und dass in deiner Nähe vergehe, was nicht Not ist, Sorge und Angst und Misstrauen, und dass daraus werde, was dir gefällt. Ein fröhliches und getrostes Herz. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus dem zweiten Timotheusbrief. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich ein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Amen. Und nun singen wir, was mein Gott will, geschehe alle Zeit. Das ist das Lied 280. Lied 280, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
am heutigen Sonntag. Liebe Gemeinde, liest man in unserer Kirche die Geschichte über den Tod des Jakobus und die Befreiung des Petrus. Das ist ein Bericht des Arztes Lukas in der Apostelgeschichte, dort im 12. Kapitel. Ich lese von Vers 1 ab. Und diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Und so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn kam herein und leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es, und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm nach und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte es, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf, und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Hause Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Und als er an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündigte, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Und da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an, und als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Amen. Der Mann hatte wirklich eine schöne Verwandtschaft. Liebe Gemeinde, sein Großvater ließ Säuglinge eines ganzen Marktfleckens abschlachten wie das Vieh. Seine Nichte wünschte sich auf dem Präsentierteller den Kopf eines Unschuldigen als Partypräsent. Und sein Onkel verantwortete ein blutiges Kreuzesspektakel draußen vor dem Tor. Nicht wahr? Mit solch schöner Verwandtschaft kann man sich sehen lassen. Und der Mann hatte eine steile Karriere. Als Marktaufseher eines orientalischen Bazars begann er seine Laufbahn. Als Hochstapler lernte er die Gefängnisse von innen kennen. Als Schwindler kam er an die Macht. Und als Schattenfigur regierte er einer ausländischen Großmacht. Nicht wahr? Mit solcher Karriere schindet man Eindruck. Und der Mann hatte eine seltene Chamäleonsart. Mit den Frommen ging er zum Tempel und zeigte sein frommes Gesicht. Mit den Gottlosen durchzechte er die Nächte und lästerte über den frommen Zauber. Und mit dem Pöbel verbündete er sich gegen seine Gönner. Nicht wahr? Mit solcher Chamäleonsart gewinnt man Stimmen. Dieser Mann war Führer und Held, Despot und Tyrann, Mörder und Verbrecher in einer Person. Ich rede nicht von Benito Mussolini, auch nicht von Adolf Hitler oder Josef Stalin, obwohl diese alle aus dem gleichen Holze geschnitzt sind. Ich meine Herodes Agrippa, der im Jahre 10 vor Christus geboren wurde und im Jahre 41 an die Macht kam. Und als sein Stern trotz allen Anpassungsmanövern zu sinken drohte, Da begann er mit dem Kesseltreiben gegen die Christen. Immer haben sich starke Männer auf Kosten von schwachen Christen profiliert. Gottesdienstbesucher wurden verprügelt. Die Gemeindeleiter verschwanden im Untergrund. Und diese Volkszersetzer, wie sie genannt wurden, die fielen Säuberungsaktionen zum Opfer. Die Gemeinde stand unter schwerem Druck. Sie ist nie über ihren Meister hinausgekommen. Passio passiva, leiden müssen, das ist das Normale der Christengemeinde. Alles andere, auch das, was wir hier in Stuttgart erleben, ist Ausnahme von der Regel. Liebe Freunde, aber wir lesen nichts davon, dass diese Leute in Resignation verfielen. Keiner trat aus der Kirche aus. Er ließ sich nicht aus der Gemeindekartei streichen, um keine Scherereien mehr zu haben. Sie veranstalteten auch keine Demonstration. Wir lesen nichts von Kreisen, die mit Spruchbändern auf die Straße gingen, um gegen das Unrechtsregime zu protestieren. Demos löten sie nur gegen Demos aus. Und diese Gemeinde machte auch nicht in Revolution. Wir lesen nicht davon, dass ein paar Gründungsmitglieder sich im Untergrund zusammenfanden, um eine Guerilla-Organisation aus der Taufe zu heben. Alle Revolutionen endeten in Blut und Tränen. Nein, in Antiochia wurde nicht resigniert und opponiert, demonstriert, sondern meditiert. Die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Sicher hatten sie kaum Zeit neben ihrem beruflichen Stress, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Sicher hatten sie eine ganze Latte von diakonischen Aufgaben zu erledigen, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Sicher hatten sie ihre Zweifel, ob denn dieses Beten noch etwas bringen könne, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Das Gebet ist die Hauptaufgabe der Christen. Das Gebet ist die Hauptsache der Gemeinde. Das Gebet ist die Hauptaufgabe, wenn uns Nöte und Probleme über den Kopf wachsen. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Sie hielten sich ganz schlicht an die Order Jesu: Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Und dort machten sie jene Erfahrung, die sie auch machen können und die sie wieder machen sollen. Wer hinter verschlossenen Türen betet, dem öffnen sich die Türen. Darum geht es heute. Wer hinter verschlossenen Türen betet, dem öffnen sich die Türen. In diesem Erfahrungsbericht ist von drei Türen die Rede. Nämlich von einer Kerkertür, von einer Gefängnistür und von einer Haustür. Also zum Ersten, die Kerkertür hat sich hinter Jakobus geschlossen. Grobe Riegel wurden vorgeschoben und schwere Balken quergelegt. Der Urapostel saß in der Hinrichtungszelle. Eigentlich war er für seinen Bruder unersetzlich. Seit jener Indienstnahme am Galiläischen Meer durch den Herrn war er mit seinem Bruder zusammen ein eingespieltes Team. Auf die Zebedäus-Brüder konnte man sich verlassen. Eigentlich war er für den Jüngerkreis unersetzlich. Von Anfang an gehörte er zu den Vertrauten Jesu und hat viele Wunder aus nächster Nähe miterlebt. Viele Herrenworte kannte nur er. Eigentlich war er für die Gemeinde unersetzlich. Aufgrund seiner hervorgehobenen Stellung strahlte er Ruhe und Autorität aus. Jakobus, der unersetzliche Apostel und Jünger, so wie für uns manche Menschen einfach auch unersetzlich sind. Der Mann für die Frau, die Mutter für die Kinder, der Sohn für die Eltern, die Persönlichkeit für die Gemeinde. Kein Wunder, dass sie hinter verschlossenen Türen auf die Knie gingen, ihre Hände falteten und beteten: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Herr, bringe du zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Aber dein Wille geschehe, Herr. Und Gott ließ dem Herodes seinen Willen.
Kein Gnadengesuch erreichte sein Ohr. Er tötete Jakobus mit dem Schwert. Liebe Freunde, war damit alles Beten für die Katz? Trifft eben doch jeden nur die Kugel, die für ihn gegossen wird? Es kommt eben so, wie es kommen muss. Jakobus und seine Freunde hätten energisch widersprochen. Wohl ist die Todestür ins Schloss gefallen, aber die Tür zum Leben hat sich aufgetan. Er war geadelt, beim Herrn zu sein. Er war gewürdigt, das weiße Kleid der Erlösten zu tragen. Er war gerufen zum letzten Abendmahl. Märtyrer sind Frühheimkehrer in der ewigen Welt und manche Glaubende auch. Meinen wir doch nicht, dass Gott in der Hinrichtungszelle am Ende mit seinem Latein sei. Meinen wir doch nicht, dass Gott im Sterbezimmer seine Waffen stricken müsse. Glauben wir doch nicht, dass Gott vor dem Tode kapituliert. Seit Ostern ist sonnenklar, wer die Schlüssel zur Hölle und zum Tode hat. Jesus Christus besitzt die Schlüsselgewalt und er lässt sie sich nicht mehr nehmen, seit er den Kampf gegen den Erzrivalen Tod gewonnen hat. Otto Hagelstange hat schon recht, wenn er sagte, uns ist eine Welt anheimgegeben, in der der Tod sein Büttelrecht verwirkt. Warum sind wir so traurig, wenn Gottes Wille unseren Willen durchkreuzt? Warum sind wir so enttäuscht, wenn trotz unserem heftigen Beten Menschen von unserer Seite gerissen werden? Warum sind wir todtraurig, wenn immer wieder die Todestür zugeschlagen wird? Allen Betrübten und Betroffenen ist dies heute Morgen gesagt. Die Kerkertür hat sich hinter Jakobus verschlossen, aber die Tür zum Leben ist ihm aufgetan. Und das andere, liebe Freunde, die Gefängnistür wurde hinter Petrus verriegelt. Herodes war ja auf den Geschmack gekommen. Nach dieser Generalprobe im Fall Jakobus, nach dieser geglückten Generalprobe, musste es doch endlich weitergehen. The show must go on. Die Schau muss weitergehen. Das Schauspiel muss weiterführen. Der Schauprozess muss eröffnet werden. Und damit ihm nicht in letzter Sekunde jemand diese Suppe versalzt, deshalb ordnet er die Überstellung des Delinquenten in den Hochsicherheitstrakt des Staatsgefängnisses an. 16 Wachsoldaten einer Sondereinheit werden in die Zelle und vor die Zelle gestellt. Petrus, der saß so fest wie der Nagel in der Wand. Und die Gemeinde betete wieder. Sie versuchte einen neuen Sturmlauf. Dieser 126. Psalm ist gar nicht ausgeleiert. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Herr, bringe du unsere Gefangenen wieder, so wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Aber dein Wille geschehe. Und Gottes Wille durchkreuzte den Willen des Herodes. Er konnte nicht mehr tun, was er wollte, bis hierher und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine Sturzelwellen. Und siehe, ein Engel des Herrn kam daher. Und der musste im Gefängnis zuerst den Wecker spielen. In der Nacht vor der Exekution schlief dieser Petrus wie ein Murmeltier. Wer seine Sache Gott anheimstellt, der hat ein gutes Ruhekissen. Es gilt, der Herr gibt seinen Freunden schlafend. Und dann ging das Licht an und dann fielen die Ketten ab. Und dann sagte eine Engelstimme so wie eine Mutterstimme, die morgens einen schlaftrunkenen Buben zum Hause hinaus dirigiert. Bind den Gürtel um, bind die Schuhe zu, vergiss den Mantel nicht. Fehlt nur noch, dass er sagt, hast du ein Taschentuch eingesteckt? Und dann geht er durch die Gefängnistür und dann geht er durch die Hoftür und alle Türen öffnen sich automatisch, steht hier, automatisch. Erst draußen auf der Straße kommt er zu sich und dann sagt er, jetzt ist mir's erst klar, dass Gott mich herausgeführt hat. Liebe Freunde, durch das Gebet hat sich für Petrus das Tor zur Freiheit geöffnet. Er war geadelt, noch einmal den Kampf aufzunehmen. Er war gewürdigt, noch einmal eine Lanze für seinen Herrn zu brechen. Er war gerufen zum Dienst. Als lebendige Predigt über das Wort, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen, marschierte er durch die Straßen. Jeder sollte es hören. Ich hol den Petrus, ich hol den Bekenner, ich hol jeden aus dem tiefsten Kerker eines jeden Herodes heraus. Und wenn 16 Wachsoldaten davor postiert sind, ich hole ihn heraus. Und wenn man mit Eisen an die Wand geschmiedet ist, ich hole ihn heraus. Und wenn überhaupt keine Chance mehr besteht, ich hole ihn heraus. Für den lebendigen Gott gibt es keine ausweglose Situation mehr. In seinen Augen sind starke Tyrannen nur schwache Figuren. Und in seinen Händen sind dicke Ketten nur dünne Bindfäden. Während Ostern den Tod besiegen konnte, der kann alles, Freunde. Der kann alles. Christen leben von den überraschenden und unglaublichen Deblockierungen ihres Herrn. Und deshalb heißt es hier, die Gefängnistür wurde hinter Petrus verriegelt, aber die Tür zur Freiheit hat sich ihm aufgetan. Und das Letzte, nämlich die Haustür lag hinter der Magd und Sklavin Rode und ihren betenden Freunden fest im Schloss. Die Gebetsgemeinschaft sollte auf keinen Fall gestört werden. Stille braucht es im Audienzzimmer Gottes immer. Stille braucht es im Audienzzimmer Gottes. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, so wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Und als dann auf einmal Petrus wiedergebracht ist und als er leibhaftig vor der Tür steht, da kann's diese Frau nicht fassen und ihre betenden Freunde sagen, Frau, du spinnst. So war das immer. Beten, aber an Erhörung nicht glauben. So ist das heute. Beten, aber an Erfüllung nicht denken. Und so wird das immer sein. Beten, aber die Macht Gottes für eingeschränkt halten. Und dieser Herr hört trotzdem dieses Rufen. Heute werden all die gestärkt, die nur zaghaft und zögerlich beten können. Heute werden all die ermutigt, die nur kleinmütig ihre Hände falten. Heute werden all die aufgefordert zu beten, die alle Hoffnung fahren lassen und dennoch wieder dem Herrn im Ohr liegen. Liebe Freunde, für diesen Herrn gibt es keine ausweglose Situation. Und es ist nicht wahr, dass Gott nur dort etwas zu tun bereit ist, wo wir es auch wirklich glauben können. Gott tut mehr, als wir im Ernst überhaupt fassen können. Die Leute gingen hinaus, die Tür stand sperrangelweit offen und überall sagten sie es, Jesus ist kommen, nun bringen die Bande, Stricke des Todes, die reißen in zwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Liebe Freunde, vielleicht sind Sie an diesem Morgen mit schwerem Herzen hierher gekommen. Aber wissen Sie, der, der die Kerkertür und die Gefängnistür und die Haustür geöffnet hat, der kann wirklich jede Tür öffnen. Vielleicht sitzen Sie selber hinter der Tür mit einer Krankheit und einer Not wie im Gefängnis. Vielleicht hat Ihnen der Tod die Tür zugeschlagen und alles dunkel gemacht. Vielleicht liegt vor Ihrer Haustür der Querbalken der Sorge und der puren Angst. Hören Sie. Wer hinter verschlossenen Türen betet, dem öffnen sich die Türen. Der weggeschleuderte Stein am Ostermorgen ist Beweis genug. Jesus, der Öffner und Befreier, lebt. Amen. Und nun lassen Sie uns dieses Lied anstimmen. Lied Nummer 53. Wir singen die Verse 2 bis 4.
In unsere Mitte werden hier zwei Kinder gebracht, damit sie unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus getauft werden. Wir tun dies aufgrund des Befehls unseres gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Auch unsere Kinder haben Teil an diesem Reich, denn er sagt, lasse die Kinder zu mir kommen. Und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Er herzte die Kinder, die man zu ihm brachte, legte die Hände auf sie und segnete sie. Sehet zu, dass er nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Und dann sagt der Herr noch, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und wer nicht glaubt, der wird verloren sein. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass eure Kinder zu eigenem Glauben kommen und sich ihrer Taufe freuen mögen. Ihr seid verpflichtet, sie zu Jesus Christus und seinem Wort zu weisen und mit eurem ganzen Hause in seiner Gemeinde zu leben. So tretet nun mit euren Kindern vor den Taufstein, dass sie die heilige Taufe empfangen.
Isolde Marius Kuhn. Als berufener Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes, wollt ihr, dass diese Kinder auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antwortet, ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass diese Kinder als Glieder der Gemeinde erzogen werden? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. So lasst uns die Taufe vollziehen. Isolde Marlies Kuno, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Amen. Und die Maya N. Florin Meyer. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Amen. Herr, Kinder sind dein Geschenk. Wir wissen das und danken dir dafür. Es tut uns weh und wir klagen dir unsere Not, dass so viele unschuldige Kinder im Mutterleib sterben müssen. Diese Taufkinder durften zum Leben kommen und du hast sie heute mit deinem Bund beschenkt. Lass sie dahin hineinwachsen, immer mehr, bis sie ihr eigenes Ja zu dir finden. Hilf Eltern und Paten, sie recht zu leiten und mache sie zu Wegbegleitern auf dem Weg zum Leben. Lass uns auf diesem Weg bleiben. Und wenn er blockiert ist, wenn Türen vor uns ins Schloss gefallen sind, dann öffne du sie. Gib uns die Kraft zu glauben, dass du es recht machen wirst, so oder so. Erbarme dich der Gefangenen, die um deines Namens willen einsitzen. Denk an die, die gefangen sind in vielen Verzweiflungen. Herr, tu den Sterbenden die Tür zum Leben auf. Wir loben und preisen dich, der du dem Tod die Macht genommen hast und das Leben ans Licht gebracht. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lebendig Christus, komm herfür. Wir singen von dem Osterlied 87 die Verse 3 und 5. Liebe Gemeinde, gestern früh sind drei junge Mitarbeiter losgefahren, um mit gefülltem Auto und gefüllten Brieftaschen heute über die ungarisch-rumänische Grenze zu kommen. Sie wollen nach Siebenbürgen, um Zeichen der Liebe und der Verbundenheit zu bringen. Dort in Rumänien ist die Not nach wie vor entsetzlich groß. Ich danke Ihnen, wenn Sie mit Ihrer Fürbitte und mit Ihrem Opfer heute an diese Reise junger Mitarbeiter denken. Parallel zu diesem Gottesdienst ist jeden Sonntag Kindergottesdienst in der Schlosskirche. Wir laden dazu alle Kinder zwischen 5 und 12 Jahren sehr herzlich ein. Wegen der diesjährigen Hauptreinigung bleibt die Stiftskirche von Montag bis Freitag geschlossen. Und deshalb sind die 12-Minuten-Gottesdienste 17.15 Uhr in der Schlosskirche. Im Gemeindehaus haben wir um 20 Uhr am Dienstag die Stunde des Gebets, zu der wir einladen, und am Mittwoch 9.30 Uhr den Mutter-Kind-Kreis. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel Allegro B-Dur von Taglietti, für Orgel bearbeitet von Johann Gottfried Walter. In der Gemeinde ist verstorben und wurde in der vergangenen Woche kirchlich bestattet Frau Margarete Kaltenhäuser, geborene Hanke, Werrastraße 2, 88 Jahre alt. Und Hans Bartsch, 71 Jahre, aus der Eugenstraße 11. Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland. Lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Und nun lassen Sie sich segnen und gehen mit dem Segen des Herrn in diese Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.